Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains and Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als UnternehmensberaterInnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt.
Ich weiß nicht, der eine oder andere kann sich wahrscheinlich noch erinnern dran. Bei mir ist es circa her so 35 Jahre, wo ich ganz stolz mein erstes Handy in die Hand genommen habe und zu telefonieren begonnen habe oder eine SMS geschickt habe. Jetzt wundert sich der eine oder andere, wie alt ist der Sascha dann wirklich, wenn der jetzt 30, 35 Jahre, war wirklich so. Und es hat sich im Laufe der Zeit ja sehr viel verändert. Also das ist jetzt zwar nicht mein erstes gewesen, aber eines der ersten Nokia-Telefone. Das hat damals ja noch wirklich Telefon oder Handy geheißen. Mittlerweile hat sich ja verändert in Richtung Smartphone und aus dem Alltag eigentlich gar nicht mehr wegzudenken, um ehrlich zu sein. Wir verwenden es für Navigation, wir verwenden es für Bankabwicklungen, für Kommunikation. Eigentlich im gesamten Alltag ist das Teil unseres Lebens geworden. Und das ist digitale Transformation. Dieser Alltag, der sich so verändert hat und dieses Nutzerverhalten, das sich so rapide verändert hat. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern dran auch, und ich glaube, Sie wissen, von was ich spreche, dieses Handy, das Sie teilweise, einige von euch in der jüngeren Generation sind dann schon mit dem Smartphone aufgewachsen, andere noch mit dem Handy oder mit dem Viertel- oder Halbtelefon. Da sieht man, es hat sich einfach extrem viel verändert. Das Thema: Glaubst du, dass deine Organisation bereit ist für diesen digitalen Wandler? Also wer glaubt, dass seine Organisation bereit ist für diesen digitalen Wandel, soll mal die Hand heben. Es ist zwar nicht ganz anonym, würde mich aber freuen, wenn der ein oder andere mir ein Signal sendet. Wer ist da? Ja, so ist es oft auch und das ist schon ein guter Schnitt, weil eigentlich sind es die wenigsten. Weil was bedeutet das und wie ist dieser Wandel überhaupt zu sehen und ist man selber als Führungskraft schon so weit, diesen Wandel auch zu leben? Digital Transformation is about people and not technology. Meine Hypothese, die ich da heute aufstelle, die mich jetzt auch in meinem Impulsvortrag begleiten wird. Jeder verbindet ja mit digitaler Transformation. Wir müssen alles modernisieren. Die Technologien sind Grundvoraussetzungen. Ich sage, die Menschen, mit denen wir zu tun haben. So, jetzt fragt sich jeder, wer ist der Sascha, der da vorne steht, eine Frage stellt, eine Hypothese aufstellt. Ja, wer bin ich denn? Ich bin ein Organisationsentwickler, Organisationsgestalter, mein Motto, ich habe es auch heute hier mit, Be a Leader, not a Boss, begleitet mich über LinkedIn, begleitet mich schon seit Jahren. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, sehr schlechte Führungskräfte gehabt zu haben. Ich wollte es immer besser machen und wollte immer der bessere Manager sein. Bin B2C, B2B-Experte, habe an die 500 oder mehr als 500 Recruiting-Gespräche in meiner Karriere geführt. Bin ausgebildeter Wirtschaftsmediator, Mentaltrainer, Sportler und Vater mit Leidenschaft und das ein wenig zu meinem Profil, damit ihr mich auch kennenlernt. Poste über LinkedIn sehr viel und regelmäßig zum Thema Führung, Vertrieb, Motivation, alle Dinge, die mir auch Spaß machen und die ich auch so transportieren möchte und die mir wichtig sind. Ich habe mir dann auch eine Suchabfrage, wie der Udo das mit Google schon gemacht hat, angesehen und haben mir dann angeschaut, digitale Transformation 97 Millionen Mal aufgerufen, Veränderung 227 Millionen, Change Management 5,4 Milliarden, Change 16,9 Milliarden. Also das sind schon Zeichen dafür, dass sich die Menschen mit dem Thema Change, Organisationsentwicklung, Leadership sehr viel und regelmäßig auseinandersetzen. Und das hat die letzten Jahre auch wirklich zugenommen. Ja, was ist jetzt eigentlich Veränderung? Es wird ja als Synonym mittlerweile ein wenig und inflationär gebraucht. Veränderung, Transformation ist aber nicht dasselbe. Das sind unterschiedliche Themen, die hier immer wieder vermengt werden. Veränderung, ich habe mir es dann auch angeschaut, ist Korrektur, Überarbeitung, etwas zu verändern, eine Umänderung, eine Neugestaltung. Transformation hingegen ist, leitet sich aus diesem lateinischen Wort transformare ab, was so viel wie umformen heißt. Begriff steht für einen grundlegenden Wandel. Also das sind schon im Kern zwei unterschiedliche Dinge miteinander immer wieder in unserem Sprachgebrauch vermengt, die eigentlich sehr unterschiedlich sind. Ich habe dafür dieses Modell gewählt, weil das macht es eigentlich für mich ganz deutlich. Change ist sehr oberflächlich. Das sind Dinge, die sich an der Oberfläche verändern, das sind kleine Prozessschritte, das sind Abteilungsänderungen, kulturelle Änderungen. Das ist beispielsweise auch, wenn ich ein Büro weiß anmale oder eine andere Farbe drauf bin, das ist Veränderung. Oder ich reagiere auf Marktgegebenheiten, gerade im Vertrieb, das ist Veränderung. Transformation ist viel weitgreifender, viel langfristiger und nachhaltiger auch und greift insbesondere auf die Strategie, auf die Kultur und auf die Struktur eines Unternehmens ein. Das heißt, es ist ein totaler Paradigmenwechsel, der sehr viel Engagement und sehr viel Leadership-Kompetenz benötigt, um so eine Transformation zu begleiten. Also auch hier nochmal ein Unterschied. Change ist nicht Transformation. Ja, Change, vielleicht kennt der eine oder andere dieses Bild. Who wants change? Alle zeigen auf. Who wants to change? Wird schon weniger, nämlich gar keiner. Und who want to lead the change? Ja, dann wird's schwierig. Das heißt, es braucht Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten, die auch vorne vorweg gehen und diesen Change auch begleiten und bewusst diese Veränderung, diese Transformation auch herbeiführen. Ja, das ist meine Veränderung. Das ist Veränderung. Ich als 4-Jähriger, glaube ich, war das, dann da so als 12-Jähriger und jetzt aktuell. Meine Veränderung war auch, ich habe eine langjährige Corporate-Karriere, ich habe bewusst eine Karriere angestrebt, das über viele Jahre auch so forciert und bin seit kurzem selbstständig. Das heißt, für mich auch eine Veränderung, die eingetreten ist und ja, so bin ich. Das ist Transformation. Also das wäre dann ich, wenn ich mich transformieren würde, dann würde das dann so aussehen. Wird wahrscheinlich tendenziell weniger eintreten, sage ich mal, aber das ist Transformation. Nur, dass man auch nochmal klar macht, was der Unterschied darin eigentlich ist und wie das zu sehen ist. Das Video ist für mich auch etwas, wo ich sage, das zeigt für mich ganz klar Transformation und ich finde, das hat so eine beruhigende, angenehme Stimmung, aber das ist Transformation. Von der Raupe eben zum Schmetterling und das ist für mich sinnbildlich dafür, wie Transformation passiert und was es eigentlich bedeutet und wie dieser Wechsel eigentlich dann aussieht. Also von der Raupe zum Schmetterling. Die 7 Phasen des Change Management, jetzt fragt sich jeder, jetzt spricht der Sascha zuerst von Transformation, warum jetzt Change? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Change und dass diese Phasen auch in einem Transformationsprozess essentiell sind, wichtig sind und jeder diese selben Phasen durchläuft. Eine Herausforderung in der Führung ist jedoch, darauf zu achten, weil jeder in einer anderen Phase ist, eine Transformation. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird das Modell vielleicht kennen oder schon mal davon gehört haben. Und ich finde es wichtig, ich selbst habe 7 Unternehmenszusammenführungen mit begleiten und erleben dürfen und habe immer dieselbe Erfahrung gemacht. Als Manager wird man oft sehr früh in diesen Prozess abgeholt und involviert, ist natürlich dann schon durch das Tal der Tränen gegangen. Die Mitarbeiter beginnen da erst und haben aber auch unterschiedliches Verständnis und unterschiedlichen Zugang, wie sie sich gerade fühlen. Und wie es den Mitarbeitern gerade geht. Das Modell, der es nicht kennt, ist wie folgt zu lesen. Das ist die Zeit, der zeitliche Balken und das ist die Moral und die Kompetenz. Das heißt, bei einer Transformation oder bei einer Unternehmenszusammenführung ist es oft so, dass die Mitarbeiter anfänglich die Moral und Kompetenz ist so ja sehr weit unten und eine Schockphase ist. Dann kommt diese Ablehnungsphase, das heißt diese rebellische Phase. Ich will das nicht, ich akzeptiere diese Veränderung nicht. Dann beginnt ein Stück weit diese rationale Einsicht, wo man dann sagt, naja, puh, es ist hart, aber es ist irgendwie auch jetzt nicht veränderbar und es wird auch nicht mehr anders sein und auch nicht möglich sein. Und dann beginnt dieses Tal der Tränen, dann beginnt dieser Trauerprozess, nämlich sich damit auseinanderzusetzen, dass das, was war, so nicht mehr sein wird. Und dann beginnt diese emotionale Akzeptanz. Nämlich dann zu sagen, ja, jetzt ist für mich nicht fein, aber ich beginne es zu verstehen. Ich beginne es zu verstehen, was hier gerade passiert. Ich lerne dazu, ich entwickle mich als Persönlichkeit, als Führungspersönlichkeit, als Manager weiter. Ich habe eine Erkenntnis, ich gewinne für mich neue Erkenntnisse, die ich da für mich mitnehme und dann beginne ich das zu integrieren für mich. Und das ist je nach Person und Unternehmen, kann das sogar Jahre dauern. Es kann Jahre dauern, bis bei einer Unternehmenszusammenführung, bis sich zwei Kulturen gefunden haben. Die Erfahrung habe ich gemacht auch und es schwingt subtil immer mit, dass die eine Person aus dem einen Unternehmen ist und die andere Person aus dem anderen Unternehmen ist. Auch wenn vielleicht diese Erkenntnis schon da ist, man fällt auch manchmal zurück in dieser Kurve. Und das ist in Transformationsprozessen ein sehr ähnlicher Prozess und deshalb dachte ich, nehme ich euch das mit, weil ich das einfach sehr relevant finde, das zu erkennen und als Führungskraft auch zu wissen, wo befindet sich mein Mitarbeiter gerade, in welcher Phase und wie geht es dem gerade damit? Change oder die Chance? Ja, typisch österreichisch. Wir finden ja für alles 1000 Ausreden und beschweren uns ja über alles Mögliche und das permanent und viel, anstatt diese Chance zu sehen. Den Mut zu haben, neue Erkenntnisse zu gewinnen, sich weiterzuentwickeln als Führungspersönlichkeit, als Unternehmen und diese Möglichkeiten zu nützen, sehen wir es immer eher tendenziell negativ. Das liegt offensichtlich in der Art der Österreicher. Vielleicht beschränkt sich das nur auf Wien. Ich kann es noch nicht ganz genau beschreiben. Aber das ist wichtig. Und das muss man sich bewusst machen, diese Chance zu nützen. Eine Frage habe ich, die ich euch mitgeben möchte auch noch. Eine gute Führungskraft ist jemand, der die hat, macht oder ist. Die müsst ihr nicht euch jetzt beantworten, aber überlegt euch mal, was macht für euch eine gute Führungspersönlichkeit aus? Einen guten Manager aus? Was muss der können? Wie muss der sein? Das Profil der Führung hat sich nämlich total verändert und diese Führung in diesem Wandel, diese traditionellen Führungsstile, wie es viele von uns vielleicht gelernt haben oder kennengelernt haben im Laufe ihrer Karriere, haben ausgedient. Also traditionelle Führungsziele, dieser laissez-faire Führungsstil, der demografische Führungsstil, der direktive, der diktatorische. Es gibt sehr viele Führungsziele, die einfach total in die Jahre gekommen sind und einfach überhaupt nicht mehr state of the art sind und diesen digitalen Wandel gar nicht unterstreichen. Neue Führungsstile sind beispielsweise Servant Leadership. Das ist ein aufkommender Stil. Das bedeutet, dass man dienender ist für die Mitarbeiter und ein gutes Umfeld schafft, um Mitarbeiter zu unterstützen, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und das Maximum für seine Mitarbeiter rauszuholen. Digital Leadership ebenso. Das bedeutet, diesen digitalen Wandel zu begleiten. Das sind oft Leadership-Stile in Matrix-Organisationen bei agilen Setups. Auch das ein Führungsstil, der mehr oder weniger im Kommen ist. Ich habe da noch einen kurzen Vergleich gemacht. Ist mir nicht ganz so gut gelungen, diese Gegenüberstellung im Sinne von Übersichtlichkeit, wollte es aber dennoch mitnehmen, nämlich diese traditionelle Führung und New Leadership. Nämlich, nur um ein Beispiel zu nennen, Förderung der Mitarbeiter. Früher, oder viele leben das immer noch so, war das so gehandhabt, ein Mitarbeiter braucht Unterstützung und Förderung und ich nehme das Schema F, sprich 1 zu N. Oder ich sage, die HR-Abteilung ist dafür verantwortlich, ich nicht. Leadership heutzutage ist, man muss als Führungskraft, als Coach, als Mentor agieren, 1 zu 1 die Individualität herausarbeiten des Mitarbeiters. Was ist der Bedarf? Was braucht er? Diese Individualisierung eben. Mein Antrieb. Ich möchte Karriere machen, ausschließlich über den disziplinären Karriere gewählt, weniger Fachkarriere. Heutzutage ist, ich möchte Menschen entwickeln, Dienstleister sein, unterstützen, das von mir erwähnte Servant Leadership. Das Spektrum der Führungspersönlichkeit ist viel breiter geworden. Früher musste man fachlich gut sein, Know-how haben und dann hat es schon gereicht, dass man Manager wurde und weitergereicht wurde von einer Hierarchiestufe zur nächsten. Heutzutage reicht das nicht mehr. Man muss Coach sein, Mentor sein, man muss fachlich gut sein, man muss begleiten, man muss sich die Zeit nehmen, man muss gut gelaunt sein, man muss Optimist sein. Das Portfolio und das Profil einer Führungskraft in der heutigen Zeit ist wirklich umfangreich geworden. Ich habe vor kurzem erst einen Post dazu geschrieben und frage mich, warum will eigentlich jeder Führungskraft werden? Wenn das Pouvoir so breit und groß geworden ist, liegt auch ein Stück weit an unserer Gesellschaft, weil die Gesellschaft ja vorgibt, man ist ja nur wer, wenn man eine Führungslaufbahn einschlägt. Und das wiederum liegt dann wiederum an den Unternehmen, weil Unternehmen es nicht schaffen, Expertenkarrieren gleichzustellen. Gleichzustellen mit einer Führungskarriere. Und das beginnt beim Firmenauto und das endet bei Management-Meetings. Und das haben Organisationen noch nicht geschafft, das gleichzustellen, damit auch diese gesellschaftliche Verantwortung in der Form so nicht mehr gegeben ist. Und das wiederum finde ich schade, weil dann haben wir oft Führungspersönlichkeiten, die in der traditionellen Führung noch leben und nicht im New Leadership angekommen sind, weil sie es gesellschaftlich wollen und nicht aus dem eigenen Antrieb wollen. Warum klassische Change-Prozesse oft scheitern, ist, ja, das Neue ergibt keinen Sinn. Manager schreiben schön auf PowerPoints rauf, best in class, wir sind die Service Champions, Global Leader, aber ein Mitarbeiter, ein Einzelner kann damit nichts anfangen. Das Tagesgeschäft dominiert alles. Als Manager ist man permanent in Meetings. Wie oft setzt man sich wirklich mit Change oder Transformation auseinander, spricht mit den Menschen, mit den Mitarbeitern? Oder es wird einige Veränderungen geben, aber keine Angst. Und die Mitarbeiter denken sich, ja, gerade das macht mir Angst, wenn der Manager das sagt. Das sind so die kleinen Dinge, die dann subtil mitschwingen, beziehungsweise Menschen wollen kein Objekt sein. Es will jeder Teil des Prozesses sein. Es muss nicht jeder unbedingt und permanent involviert sein. Aber er will Teil des Prozesses sein, Teil der Entscheidung sein, wertgeschätzt werden und anerkannt werden für das, was er leistet hier fürs Unternehmen. Ängste bestimmen das Verhalten, ja, auch das, diese Existenzängste, bin ich noch gut genug für das, was ich mache? Schaffe ich es, meine Leistung zu erbringen oder kann ich das Tempo nicht mehr halten? Auch hier sind wir gerade im Generationenkonflikt mittendrin und das sind Themen, mit denen wir uns als Führungskräfte, als Manager, Leader regelmäßig auseinandersetzen müssen und nicht drüber hinwegblicken dürfen, weil sonst scheitern Change-Prozesse. Ja, transformationale Führung ist ein Führungsprinzip, das in unserer Gesellschaft mittlerweile angekommen ist und notwendig auch geworden ist. Steve Jobs zum Beispiel hat annähernd danach geführt. Sprich, er hat mit Kreativität geführt, hat den Leistungsgedanken sehr hochgehalten, hat sehr motiviert, war Pacemaker, hat das sehr das eigene Tempo vorgegeben für die Mitarbeiter. Das ist so ein Stück weit transformationale Führung. Diese transformationale Führung setzt sich aus vier Grundprinzipien zusammen. Nämlich diese intellektuelle Stimulierung, nämlich abweichende Meinungen als Chance zu sehen. Nicht als Angriff. Es braucht Austausch auf Augenhöhe. Förderung für innovatives Denken, charismatisches Verhalten, Charisma und Glaubwürdigkeit. Es geht darum, den Menschen abzuholen, seine Mitarbeiter, sein Team abzuholen und das charismatisch und mit Energie. Und hier individuelle Wertschätzung, nämlich die Berücksichtigung, wie vorab schon erwähnt, von individuellen Bedürfnissen. Darauf zu achten, dass ich auf den Mitarbeiter Rücksicht nehme. Und ja, one day oder day one. Dieses Mindset braucht's. Sowohl in der Transformation als auch in der Führung. Beginne ich irgendwann, mich damit auseinanderzusetzen? Ist es mir irgendwann wichtig, eine coole Führungskraft zu sein, ein Leader zu sein? Oder kommt das eh von selbst und orientiere ich mich eh an allen anderen und nicht an mir selbst? Oder sage ich, Day One, heute und jetzt, jetzt ist die Zeit, jetzt ist Day One. Oder mache ich das irgendwann mal? Und dieses Mindset braucht es viel mehr in unserer Gesellschaft, viel mehr in unserer Bevölkerung und viel mehr bei uns als Führungskräften. Ja, mein Call to Action, Transformation und Change beginnt mit dir. Transformationale Führung ist key. Veränderung ist nicht Transformation. Dann die 7 Phasen des Change Management. Die digitale Transformation bitte ist kein IT-Projekt. Das betrifft uns alle. Die Kundenzentrierung ist entscheidend. People und Process first. Ist wichtig, auf die Leute, auf die Prozesse zu achten. Und Transformation ist fundamental und dauerhaft. Ich möchte euch gerne noch was auf den Weg mitgeben. Der Spruch begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren. Achtet aufeinander, achtet auf den Umgang miteinander. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Und ich finde das einfach so wichtig und so schön, sich damit auseinanderzusetzen, jeden zu respektieren, Wertschätzung entgegenzubringen, füreinander da zu sein und den Day One-Gedanken in sich zu tragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf eure Fragen. Hier kann mir noch jeder, wenn er das eins kennt, auf LinkedIn folgen. Würde mich natürlich sehr darüber freuen, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Aber ja, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Jetzt habe ich ja etwas erzählt auch über New Work und über dieses ganze Arbeiten im digitalen Zeitalter. Und um den Peter jetzt hier charmant auf die Bühne, glaube ich, zu holen, würde diese Frage ganz gut passen, Peter, oder? Nämlich du als New Work-Experte und Profi mit dem ganzen Thema, wie siehst du das und was hat sich da überhaupt in den letzten Jahren verändert und getan im Bereich New Work oder Good Work, wie du es immer so gerne bezeichnest?
Jetzt hast du so viel geredet.
Zeit nicht gebringt.
Dass mir quasi das Wort im Hals stecken geblieben ist. Und meine Gedanken auch noch. Aber vielen lieben Dank dafür. Ja, warum eigentlich Good Work, Good Life? Vor einiger Zeit bin ich auf ein Buch gestoßen von der Julia Jankowski. Das heißt, zwischen alt und neu liegt gut. Weil es geht ja nicht um das neue Arbeiten, sondern es geht am Ende des Tages um das gute Zusammenarbeiten. Und so wie du schon angesprochen hast, in dem Buch sind einige Prinzipien noch angesprochen, wie zum Beispiel das Thema digitale Balance. Also im immer zunehmenden Zeitalter von Digitalisierung, von künstlicher Intelligenz, von Transformation. Wir sitzen 8 Stunden vorm Laptop, weil dort unsere Arbeit passiert, braucht es einen gewissen Ausgleich auch im analogen Miteinander. Weil nur wir sind trotzdem soziale Wesen, im Miteinander, beim Kaffee trinken, spürt man sich einander. Aber auch das Thema gelungene Beziehungsgestaltung. Führungskräfte sind angehalten, gelungene Beziehungen zu gestalten, so wie du gesagt hast, im Sinne des transformalen Führungsstils, in einer One-to-One-Beziehung. Mich interessiert, wie geht's dir wirklich? Und nicht nur, Servus, wie geht's dir? Mhm. Aber auch das Denken in Möglichkeiten. Und ich glaube, das bietet eine große Chance, da auch weiterzudenken. Ich habe letzte Woche ein witziges Zitat gehört. Ich glaube, das ist in einer namhaften Tageszeitung abgedruckt worden. Das heißt, in Asien wird produziert, in Amerika wird innoviert und in Europa wird reglementiert. Und wir in Europa sind oft so damit beschäftigt, herauszufinden, was geht und was nicht geht, statt zu denken, welche Lösungen kann es eigentlich geben für die Themen, die wir haben. Aber jetzt will ich dich ja noch ein bisschen, wie soll ich sagen, dich und dein Wissen nutzen und auch im Sinne von mentaler Gesundheit, ein Thema, das uns auch immer wieder beschäftigt oder sehr viel beschäftigt ist, wie gelingt es denn Führungskräften im Zeitalter digitaler Transformation auch stabil und gesund zu bleiben?
Ja, das ist ein großer Mythos, nämlich das immer zu schaffen und regelmäßig. Aber es sind so ein paar kleine Tipps und Tricks dabei. Das eine ist, Arbeit und Freizeit einfach bewusst zu trennen. Das ist ein großer Faktor, nämlich bewusst abzuschalten. Das ist jedenfalls ein Thema, wo ich sage, wenn man das schafft, ist das schon hilfreich. Ebenso, wenn es möglich ist, als Führungskraft Themen zu delegieren, für sich selbst zu entscheiden, was ist wichtig und was ist wirklich vielleicht weniger wichtig. Nämlich ein gutes Zeitmanagement zu haben und da auch sich zu überlegen, was muss ich jetzt wirklich tun? Der eine oder andere kennt vielleicht auch das Eisenhower-Prinzip, was ist wirklich wichtig und dringend und was kann man auch zum späteren Zeitpunkt machen. Meine Erfahrung hat auch gezeigt, dass Bewegung auch ein wichtiger Aspekt ist, nämlich zu versuchen, in den Arbeitsalltag einzubauen. Im Vertrieb sind wir zwar auch unterwegs, sitzen dennoch im Auto auch viel und im Office permanent in Meetings. Das heißt, auch da zu schauen, Bewegung in den Arbeitsalltag einzubauen oder Sport, wenn machbar. Das ist natürlich auch etwas, was hilft, um auch den Cortisolspiegel ein wenig zu senken, weil dieser Stressfaktor, den man permanent hat, der ist einfach nicht gesund. Man hat zwei Faktoren, Zeit und Gesundheit. Und diese Grundvoraussetzung hat jeder in seinem Leben. Jeder hat dieselbe Zeit zur Verfügung und jeder hat dieselben Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn man das schafft, eine gute Balance herzustellen und da sich da bewusst gesund vielleicht zu ernähren, ausreichend Schlaf zu haben, auch wenn es nicht immer machbar ist, gutes Zeitmanagement zu haben und da privat Freizeit zu trennen, aber auch vielleicht private Freundschaften zu pflegen, ein soziales Umfeld auch aufzubauen, sind schon wichtige Faktoren.
Ich kann mich ja erinnern, ich durfte mit Sascha und mit seinem Team ein Teambuilding machen und einer der wertvollsten Übungen, die wir miteinander gemacht haben, war der Feedback-Spaziergang. Mhm. Also es hindert ja niemanden daran, im Gehen miteinander Feedback auszutauschen oder Mitarbeiterinnengespräche im Gehen nachher dann abzuwickeln. Ja? Ich meine, das ist hier in Wien, ist das ein ganz ein guter Standort. Ich habe das selber in meinem alten Unternehmen gehabt. Wir haben eine Wien-Karte aufgezeichnet gehabt und haben dort Routen in Minuten nachher dann eingezeichnet, zu sagen, einmal eine Ringrunde dauert ungefähr eine Stunde, ja, dann gibt es noch kürzere Strecken. Das heißt, je nachdem, wie lang das Meeting dauert, kann man auch das Ganze im Gehen machen.
Ich habe mir zu Hause ein Walking Pad angeschafft, das heißt den Schreibtisch nach oben gestellt. Und insbesondere, wenn ich dann Meetings hatte den ganzen Tag, was eigentlich immer so der Fall gewesen ist, und wenn ich zu Hause war, habe ich auf dieses Walking Pad gestellt und habe dann mein Meeting gehenderweise absolviert. Das hat mir schon geholfen, auch Bewegung zu betreiben und gleichzeitig auch irgendwie aktiv dabei zu sein. Das sind auch so bewusste Entscheidungen. Walking Pads sind jetzt auch nicht so groß. Kann man zu Hause auch sich ruhig auch einrichten oder ein kleiner Spaziergang. Ich biete auch in meinen Coachings und Mentorings Run the Talk an. Ich weiß ja, Manager haben wenig Zeit, möchten aber gerne reflektieren und Dinge besprechen. Und somit gehe ich auch mit Managern und Leadern laufen. Das heißt, ich verbinde Reflexion und sportliche Leistungen miteinander. Und das tut auch ganz gut. Und da passe ich mich ans Tempo meines Mentees an. Und diese Reflexion gibt einfach ein gutes Gefühl, weil man sich dann mit Themen anders auseinandersetzen kann.
Allerdings habe ich schon erlebt, wenn man mit dir später abends nachher dann ein Meeting hat und du schon 25 Kilometer am Walkingback abgesprudelt hast, ja, dann wird es mit der Luft auch ein bisschen dünn. Na, ja. Spaß. Aber was siehst du an Herausforderungen? Welche Herausforderungen kommen denn auf Führungskräfte jetzt als nächstes noch auf sie zu im Rahmen von Digitalisierung? Weil mit der KI, mit anderen, wie soll ich sagen, technischen Möglichkeiten, es ist ja nicht jetzt ein Ende, sondern the show must go on und die Reise geht ja weiter. Das heißt, es wird ja wahrscheinlich noch intensiver werden.
Ja, ist sicher. Also da gibt es einige Themen. Das eine ist dieser kulturelle Wandel, den man als Führungspersönlichkeit auch verstehen muss, da mitzuhalten und das zu verstehen, wie sich das gerade verändert, State of the Art, Know-how aufzubauen. Das ist sicher ein Thema. Der Know-how-Gap ist das nächste Thema, nämlich zu verstehen, was es für ein Know-how braucht im Team überhaupt. Was, da wird sich in den nächsten Jahren, und wir sind ja eigentlich schon mittendrin, sehr viel verändern und an gegebenen Strukturen, an gegebenen Kulturen permanent und ausschließlich festzuhalten, halte ich für fahrlässig und gefährlich. Da gilt es jetzt wirklich zu schauen, was ist möglich, was kann ich ändern. Das ist sicher ein Thema, dieser Skill Gap, der da auf uns zukommt. Genauso wie die ganzen IT-Themen und IT-Sicherheitsthemen mit hybriden Arbeiten. Jeder ist irgendwo unterwegs. Bring your own mobile hört sich immer sehr fancy an, aber dass die Sicherheitsbarrieren dann andere sind, wenn ich auf meinem privaten Mobile dann plötzlich Firmendaten habe. Man muss sich das nur bewusst machen, aber diese Themen kommen auf uns zu. Also das sind sicher wichtige Aspekte.
Wenn wir schon beim Thema Herausforderungen sind, was würdest du sagen, wie gestaltet sich das Thema Führung hinsichtlich zukünftiger Generationen, beziehungsweise wo liegt nachher dann da die Herausforderung zwischen dem Begleiten unterschiedlicher Generationen auch zukünftig? Also meine Kinder sind nach 2010 geboren, die haben jetzt eine Lebenserwartung, eine errechnete von 120 Jahren. Mhm. Ja, wenn der mit 60 oder 65 in Pension geht, ist er gerade Halbzeit. Ja. Geht mit 80 nachher dann in Frühpension und alle werden sagen, das geht ja nicht.
Ja, ja.
Aber die, wie soll ich sagen, die Kinder heutzutage, ich weiß nicht, ich darf sehr viel öffentlich unterwegs sein, wenn man sich die Kinder mit den Eltern anschaut, also auch im Bilderbuch, also die können eher swipen, ja, bevor sie nachher dann blättern können. Also ganz normale Entwicklung. Das heißt, die Kinder jetzt wachsen mit Smartphones, mit Tablets, mit Gadgets auf, ja, können nachher dann der Oma Tipps und Tricks zeigen am Handy, wie es funktioniert. Aber es hat ja auch einen Impact auf das Thema Führung und im Umgang im Miteinander.
Ja, total. Also da hat sich auch sehr viel getan in den letzten Jahren. Wir haben jetzt die besondere Herausforderung, dass wir in diesem Generationenkonflikt mittendrin sind. Das heißt, wir haben in der Führung unterschiedliche Generationen, vom 55-60-Jährigen zum Digital Natives zur Alpha-Generation teilweise schon, die jetzt nachkommen. Und ja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also die Nachfolgegeneration, die bereits im Arbeitsmarkt ist, die braucht schnell Anerkennung, die braucht schnell Feedback, die braucht Coaching, die braucht Austausch, die muss das spüren. Die Generation vor uns, also 50 plus, der reicht einmal im Jahr das Mitarbeitergespräch. Da bereitet sich diese Person auf das Mitarbeitergespräch vor, das wird dann 1-2 Stunden gemäß dem Leitfaden gemacht und that's it. Das reicht auch für diese Person. Anders auch im Arbeiten miteinander, auch da. Die Generation X ist es, arbeitet gerne im Office, kommt auch gerne und regelmäßig, braucht diese, ich bezeichne sie mal als Sozialoase für den Austausch, ist total wichtig, dieses Wohlfühlambiente zu haben. Ja, der Nachfolgegeneration ist das völlig gleich, von wo sie arbeiten. Teilweise Teilzeitjob, Vollzeit, kommen mal, gehen mal, Hybrid arbeiten, alles irgendwie offen. Sprich, auch anders zu führen. Und das ist sozusagen auch dieser Gap, den wir da in dem gesamten Thema haben. Eine Empfehlung da ist, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass sich die ganz gut lohnt, Reverse Mentoring zu betreiben. Das heißt, die junge Generation hilft der älteren Generation, der X-Generation, um Tools zu verstehen, um sich zu unterstützen im Team. Also da kann man einen Lückenschluss bilden für die Zusammenarbeit. Reverse Mentoring habe ich das bezeichnet und ich denke, dass das ganz hilfreich sein kann. Die Erwartungshaltung sind auch total andere. Also die Nachfolgegeneration, die kriegst du hinterm Ofen nicht mehr hervor mit dem von mir vorab angesprochenen Obstkorb. Da braucht schon mehr Maßnahmen, Möglichkeiten, Inspiration, Motivation. Die X-Generation ist damit durchaus zufriedenzustellen und hat daran Freude auch. Ebenso ist es bei Weiterbildungen. Nachfolgegeneration, die lechzen direkt nach Weiterbildungen und die Generation X ist da eher zurückhaltender und alles gemäß nach Plan. Also da gibt es durchaus in der Führung viele, viele Herausforderungen und das macht es wiederum spannend für uns in der Führung, wenn wir über unterschiedliche Generationen führen, dass wir hier genau dieses Spannungsfeld eben vorfinden und managen müssen.
Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir ins Publikum swipen. Ui. Damit Sie dich auch noch mit Fragen, wie soll ich sagen, löchern dürfen. Letzte Woche habe ich auch ein zweites sehr interessantes Zitat gehört vom Walter Böckmann. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das eine oder andere. Wer Leistung möchte, muss Sinn bieten. Mhm. Ja, Simon Sinek hat mit seinem Golden Circle, mit dem Why, How, What schon angefangen. Eine ganze Generation ist nach dem Warum benannt. Wie siehst du das und wie leicht fällt es nachher dann auch einer Führungskraft, Sinn im täglichen Tun nachher dann zu stiften oder erkennbar zu machen?
Das ist eine Grundvoraussetzung. Das ist eine Grundvoraussetzung in der Führung, Sinn zu stiften, wertschätzend zu sein, diesen Purpose, wie das seine Sinne im Golden Circle bezeichnet hat, oder dieses Why herauszuarbeiten, sehr individuell, ist total wichtig. Es bringt nichts, die große Unternehmensvision zu haben und der einzelne Mitarbeiter damit überhaupt nichts anfangen kann. Der will einen Beitrag leisten, dann sieht er vom CEO die große Vision. Okay, und was kann mein Beitrag sein? Wo ist jetzt mein Sinn? Eben, wo ich vorher erklärt habe, daran scheitern Change-Prozesse. Das ist schon ein großes Problem, weil sich viele Führungskräfte gar nicht mehr die Zeit nehmen, das zu erklären, das heranzuführen oder das runterzubrechen, damit ich es verstehe, was mein Beitrag sein kann. Und deshalb kann ich dem sehr viel abgewinnen und dieser Sinn, den zu erklären, ist wichtig. Ich habe heute erst einen Post bei LinkedIn dazu gemacht über die Generation Z, weil ich da gelesen habe in einem Artikel, dass das für die Generation Z total sinnstiftend und angenehm ist, zum Beispiel bei Edeka, das war ein deutscher Artikel, Regale einzuschlichten da, den ganzen Tag monotone Arbeiten, die haben das richtig als Genuss empfunden. Und ich habe mich dann gefragt, ist das jetzt ein Abbild der Gesellschaft oder ist das nur ein Ausschnitt aus einem Teil der Gesellschaft? Weil um das geht es nämlich, zu sagen, was kann mein Beitrag sein und wie schaffe ich es, diesen Beitrag auch, diesen Funken beim Gegenüber, beim Mitarbeiter zu entfachen, dass der Freude daran hat. Immerhin, und das ist auch nicht zu vergessen, verbringen wir alle, die in Unternehmen tätig sind, 80% unseres Lebens und unserer Zeit bei einem Arbeitgeber. Und dann hat man die Möglichkeit, als Führungskraft macht man diese Reise für diese Mitarbeiter zu einer tollen Reise, zu einer sinnstiftenden Reise, oder biegt man mal einfach was runter bis zur Pension? Und das würde ich tendenziell eher nicht empfehlen, beziehungsweise wären das dann die falschen Führungskräfte, um ehrlich zu sein. Das heißt, mein abschließendes Statement, das ich da jetzt in dem Kontext mitgeben möchte, bitte behaltet euch das Day-One-Mindset und nicht One-Day und transformationale Führung und be kind.